Es ist relativ einfach, wenn man, also ich war ja in Hannover an der Universität dort so ein, wenn Sie so wollen, richtiger, pragmatisierter Professor und hatte dann irgendeine Anzeige gesehen für einen Lehrstuhl in Innsbruck und man bewirbt sich halt und bin dann eingeladen worden, Vortrag zu halten und habe dann lange verhandelt mit in Wien und dann sollte es dann eigentlich ein Institut geben und dann haben wir lange überlegt. Und dann haben wir beschlossen mit Familie, wir machen das. Gehen wir mal nach Innsbruck.
Wenn ich die beiden Orte vor mir sehe, dann Hannover, Weite, Offenheit, offenes Land und dann Innsbruck, Talkessel oder eingesperrt oder abgeschirmt, je nachdem, wie man's sieht, gab es Umstellungsprobleme?
Also ich bin kein Mensch, der von Landschaften abhängt, sondern mir geht es um andere Dinge. Und ich bin auch kein Bergsteiger oder so etwas. Ich fahre normal Ski, wie die meisten Touristen, nutze die Gelegenheiten, aber bin nicht bei jedem zweiten Wochenende am Gardasee oder sowas, sondern ich habe mich immer auf meine Arbeit konzentriert und das war es eigentlich.
Wenn Sie sagen, ich bin kein Mensch, der von Landschaften abhängt, wovon hängen Sie ab, wenn überhaupt? Oder was ist Ihnen wichtig, wenn Sie irgendwo hinkommen?
Wichtig, das ist eine interessante Frage. Was ist wichtig? Wo liegen meine Prioritäten? Meine Prioritäten lagen und liegen eigentlich immer in meiner Arbeit. Vielleicht ist das ein bisschen übertrieben im Vergleich mit anderen Dingen, aber ich habe auch immer gesagt, da wo ich bin, ist sozusagen das Zentrum und ich bestimme das Zentrum und ich werde nicht umgekehrt bestimmt von anderen Dingen. Und das Zentrum ist meine Arbeit und das ist entscheidend.
Ihre Arbeit, wenn ich es jetzt ganz auf die Schnelle zusammenfasse, ist Leiter des Instituts für Zeitgeschichte der Universität, sagen wir so und so. Was macht jemand, in dessen Lebenslauf so etwas steht?
Also zunächst einmal geht es, was ich gerade schon erwähnt habe, im Mittelpunkt steht die eigene Arbeit und es reizt die ja eben auch nach Innsbruck zu kommen, um dort ein, wenn Sie so wollen, eigenes in Anführungszeichen Institut zu bekommen und die Möglichkeit zu erhalten, wirklich zu strukturieren, etwas aufzubauen. Also dieses Institut war ganz neu, sowas gab es nicht. Das einzige ähnliche Institut für Zeitgeschichte gab es und gibt es in Wien. Und ich hatte die Gelegenheit, dann etwas Neues zu machen. Und wie Sie sagen, als Leiter zunächst einmal die eigene Arbeit, aber dann auch junge Mitarbeiter zu bekommen und die Dinge aufzuarbeiten, die vom Interesse her einen selber bestimmen, aber auch, jetzt kommen wir wieder auf die Landschaft zu sprechen, die Umgebung im weitesten Sinne bestimmt. Das galt für uns also in Innsbruck logischerweise. Wir sind Ansprechpartner geworden für lokale Bereiche, fast eine Auskunftei, wie viele Anrufe dort immer kommen.
Zum Beispiel?
Ja, also wer war wann 1938 in der Partei? Können Sie uns helfen bei dem Namen oder was hat der gemacht und wann ist der verurteilt worden? Also im weitesten Bereich NS-Zeit, im lokalen Bereich Innsbruck, dann aber auch im regionalen Bereich. Und regional heißt also Tirol, Vorarlberg, Südtirol. Südtirol haben wir damals, das ist so, wurde dann so ein bisschen, wenn Sie so wollen, mein Hobby. Sie werden sicher nachher fragen, warum gerade Südtirol, aber da habe ich auch mich schon oft gefragt worden. Und darüber hinaus aber auch Österreich. Österreich war für mich im weitesten Bereich ein neues Arbeitsgebiet. Ich hatte in Hannover andere Dinge schwerpunktmäßig, deutsche Geschichte, USA und Großbritannien. Und interessant ist halt im Laufe der Jahre, wenn man sieht, dass die Arbeit, die man investiert, auch fruchtbringend ist, dass die Mitarbeiter in gleicher Weise aktiv sind. Bei der Leitung eines Instituts zeigt sich auch, wenn ich das mal so formulieren darf, die Führungsqualität so oder so, was dabei rauskommt. Und wir sind nach 20 Jahren evaluiert worden von der European Science Foundation. Das ist sozusagen die Zentrale aller europäischen Forschungseinrichtungen und Förderungseinrichtungen in Straßburg. Und unser Institut ist dort evaluiert worden als Center of Excellence. Das gibt es nicht so oft. Da sind wir eigentlich ganz stolz drauf. Und wenn Sie mal, das ist die Aufgabe eines Leiters.
Sie haben gesagt, wir kommen auf Südtirol zu sprechen, wir kommen drauf, aber zuerst interessiert mich noch die Tatsache, dass Sie ja ein weitgereister Mann sind, Herr Professor Steininger. Gastprofessuren in den USA, in Israel, in Australien, Aufenthalte als Gastwissenschaftler in Vietnam und Südafrika. Ich möchte bei Vietnam bleiben, weil ich weiß, dass Sie eine besondere Beziehung zu diesem Land haben. Was haben Sie dort gemacht?
Also, das hat, wenn Sie so wollen, fast auch was mit Südtirol zu tun. Ich habe mich immer interessiert für Länder, die aus welchen Gründen auch immer, meistens äußeren Zwang, geteilt worden sind. Das fing mit Deutschland an, das war Zentrum und Zentrale das Thema. Dann eben auch Südtirol, Korea und eben auch Vietnam. Vietnam hat mich an sich wahnsinnig interessiert. Einmal mit Blick auf die amerikanische Politik, die mich immer fasziniert hat. Ich bin ja mit einer Amerikanerin verheiratet. Da ist man also auch viel näher dran an diesen Entscheidungen. Und ich habe dann damals eine Einladung bekommen von der vietnamesischen Regierung, nach der Wiedervereinigung Deutschlands Vorträge gehalten, weil die wollten wissen, wie das mit der Wiedervereinigung in Deutschland läuft und lief im Vergleich zu ihrer eigenen, in Anführungszeichen, sagen wir mal, Wiedervereinigung, also ab 1975. Und ich habe in Hanoi in meinem sehr bescheidenen, muss ich sagen, Hotelzimmer gelegen und habe ein amerikanisches Buch über den Vietnamkrieg gelesen und bin dann rausgegangen und habe mir die Reste eines B-52-Bombers angeschaut. Das sind so Dinge, die ja so einzigartig sind.
Und haben dann ein Buch über Vietnam geschrieben.
Und habe dann ein Buch über den Vietnamkrieg geschrieben. Ich habe ein Buch über den Koreakrieg geschrieben. Wir haben mit meinem Kollegen vom Westdeutschen Rundfunk schon sehr früh, da bin ich heute noch stolz drauf, eine Fernsehdokumentation über den Koreakrieg gemacht. Und zwar zum ersten Mal nicht konzentriert auf den Krieg selber, sondern auf die globalen Auswirkungen dieses Krieges. 30 Jahre später oder 20, 25 Jahre später ist das akzeptiert generell, die Auswirkungen des Koreakriegs auf den Kalten Krieg insgesamt. Das hatten wir damals schon gemacht. Ich habe ziemlich viel über Deutschland geschrieben. Allen voran eine vier Taschenbücher wie die deutsche Geschichte nach 1945 und dann natürlich Südtirol. Südtirol war dann auch ein Thema. Relativ früh übrigens, muss ich sagen. Ich habe 1987, ich war gerade mal 4 Jahre hier, ein Buch vorgelegt über das Gobert-de-Gasperi-Abkommen. Ich bin damals gefragt worden, ob ich sowas machen wollte für ein Sammelband. Die kam dann nicht in die Gänge. Und für mich war damals hochinteressant. Ich kannte die britischen Akten über Deutschland ziemlich genau. Ich hatte immer so einen Ehrgeiz, am 2. Jänner eines jeden Jahres war ich in London im Archiv, weil da war wieder ein Jahr freigegeben worden bei den Akten. Ich kannte die Akten über die deutsche Politik ziemlich genau, hatte mich logischerweise in der Zeit nicht so sehr für Österreich interessiert, nicht so sehr für Südtirol interessiert und habe dann, wo ich dann also die Südtirol gemacht habe, gesagt, mein Gott, das sind dieselben Leute, es gab dann den German and Austrian Desk, dieselben Leute haben heute über Deutschland gesprochen und am nächsten Tag über Österreich und am dritten Tag über Südtirol. Das fand ich faszinierend. Ich kannte alle diese Leute, die da waren. Mit den meisten habe ich noch Interviews gemacht, zusammen mit der deutschen Frage. Und das war so wie eine, ich denke, das Buch machst du, nicht? Und dann habe ich es auch gemacht, 87, und habe damals, wenn wir von Südtirol sprechen, ist ja ein schwieriges Pflaster, Südtirol, vor allem, wenn sie also da anfangen, Dinge zu schreiben, die also nicht unbedingt besonders beliebt sind. Ich habe damals geschrieben, dass dieses Gobert-de-Gasperi-Abkommen, also vom September 46, so etwas bei allen Schwächen, ist überhaupt kein Thema, bei allen Schwächen dieses zweiseitigen, hochinteressanten Papiers, dennoch gesehen werden muss als so etwas wie die Magna Carta Südtirols. Weil, und das war auch die Intention von damaligen österreichischen Außenminister Karl Gruber, der so beschimpft worden ist. Und noch heute erzählt man, ja, der hat ja einen Watschen bekommen in Innsbruck, also diese Geschichten. So, ne? Er hat genau gesehen, nur das ist überhaupt noch machbar. Und entscheidend ist, mit diesem Abkommen verpflichtet sich Italien oder wird Italien verpflichtet, die internationale Dimension dieses Problems Südtirol anzuerkennen. Hat es nach dem Ersten Weltkrieg nicht gegeben. Ne? Und hätte es dieses Abkommen nicht gegeben, wäre der Weg zur UNO, der dann 1960 begangen war, gar nicht möglich gewesen. Ich habe immer wieder gesagt, je länger ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, Südtirol ist so etwas konzentriert die Geschichte des 20. Jahrhunderts. Nicht? Sie haben fast alles drin, nur ein paar wenige Menschen und im Grunde ist es ein großes Dorf. Aber sie haben alle Auswirkungen des Ersten Weltkrieges, massive Unrechtentscheidungen, willkürliche Grenzziehungen, Faschismus in seiner übelsten Art. Dann kommt die NS-Zeit mit rein, Hitler und Konsorten. Wieder eine interessante Entwicklung in Südtirol, die sich als Deutsche gefühlt haben, nach dem Motto also Heim ins Reich. Dann die Option, die ich als eine erste ethnische Säuberung bezeichnet habe. Dann das Zerfleischen der Südtiroler untereinander in dieser Optionsphase. Dann haben wir alles, was sie wollen, Zweiter Weltkrieg. Himmler ist der Leiter dieser Operation zur Befestigung des deutschen Volkstums, was dann also im Osteuropa fortgesetzt wird. Dann haben wir Italien im Zweiten Weltkrieg. Italien wechselt die Fronten. Deutschland übernimmt alles. Der Wechsel wird sichtbar in jedem Dorf Südtirols im Herbst 1943. Dann haben wir 1945. Der neue Feind für alle Südtiroler ist wieder Italien. Option, wird ein dicker Strich gemacht. Die Rückkehr Südtirols nach Österreich. Die Neuentstehung Österreichs als weder frei noch unabhängiger Staat, aber als Staat erst einmal. Dann, und das ist auch meine These und ich glaube, sie hält auch, Südtirol als erstes Opfer des Kalten Krieges. Ne? Weil in London und in Washington haben wir die Argumente für eine Rückkehr Südtirols waren so gut und überzeugend, weil man war sich im Klaren darüber, dass was nach dem Ersten Weltkrieg passierte, war vollkommenes Unrecht. Also dieses Land einfach zu teilen und Italien zuzuschlagen, das war Unrecht, das war absurd, hat man auch erkannt. Und in London hat man damals überlegt, wäre es nicht an der Zeit, dieses Unrecht wieder sozusagen zurechtzumachen. Und dann waren die Überlegungen, Österreich ist vielleicht wird es kommunistisch oder von den Sowjets beherrscht. Und wenn dann die Sowjets mit den Kraftwerken in Südtirol, bekommen sie einen Hebel, um Einfluss zu nehmen auf Italien. Und Italien ist ja also ungeheuer wichtig für uns im Westen und so weiter und so weiter. Also dann, machen wir nicht. Also stand in den ersten Entwürfen des Friedensvertrages drin, du wirst gestrichen. Dann haben wir so eine 30-Sekunden-Entscheidung, die Grenze bleibt, wie sie ist. Dann gibt es die Wahlen im November in Österreich. Eine vernichtende Niederlage der Kommunisten. Da fängt man in Washington und London wieder, vielleicht ist Österreich doch nicht so gefährdet und doch eher gegen die Kommunisten. Geht die Diskussion wieder los. In London, und die Briten machen die meiste Zeit diese Art von Plänen, in London beschließt dann so ein innerministerieller Ausschuss, Südtirol kommt zurück nach Österreich. Und das wird dann nochmal diskutiert. Und am 4. März 1946 bestimmt Ernest Bevin, Außenminister, nein. Wenn wir das tun, dann spielen wir den Sowjets in die Hand. Die britische Politik Frühjahr 1946 wird beherrscht von der sogenannten russischen Gefahr, the Russian Danger, von Deutschland bis Österreich rüber bis nach Indien, über den Russian Danger. Nein. Und dann ist damit das Thema erledigt. Und in Südtirol, ihr wisst das ja alle viel besser, dann die berühmte Pustertallösung. Wie kommt die eigentlich zustande? Ne? In der Außenministerkonferenz im Frühjahr 1946 stimmen die Russen auch dafür, dass Südtirol bei Österreich bleibt. Und damals war die Situation so in London, wenn die Ja sagen, müssen wir automatisch Nein sagen und umgekehrt. Also wenn die auch, irgendwas stimmte da nicht. Was befürchtete man? Und da wollte man, und Gruber, Außenminister, war vollkommen am Boden zerstört. Und dann macht man ihm den Vorschlag, wenigstens ein bisschen, also damit die Brennergrenze wegkommt, bis nach Brixen. Das sollte dann sozusagen nach Österreich gehen, die berühmte Pustertallösung. Gruber macht da einen entscheidenden Fehler. Es ist immer vorgeworfen worden, die Pustertallösung ist ja ganz unmöglich, die Südtirol nicht befragt und. Aber der Hintergedanke war natürlich der, und er hat das dummerweise gesagt. Wenn erst einmal, hat er gesagt, gegenüber den Engländern die Brennergrenze weg ist, dann so wörtlich, dann kriegen wir, we get the Italians on the run. Dann haben wir die Italiener am Laufen. Dann fällt auch der Rest zurück. Dann haben die Engländer um Gottes Willen, das ist ja endlos. Das geht jetzt auch nicht. Und wir haben das aber vorgeschlagen, wir können jetzt nur auf die Sowjets hoffen. Und die haben dann die Engländer auch nicht enttäuscht und auch abgelehnt. Also das zum Thema Südtirol nach 1945.
Sie haben 2005 das Verdienstkreuz des Landes Tirol erhalten. Haben Sie es verdient?
Also die natürlich habe ich das verdient. Ich müsste eigentlich noch mehr bekommen. Ich glaube, dass die Begründung lautete wegen Verdienste um die Universität. Und da möchte ich schon darauf bestehen, dass das zutrifft. Ich habe damals ausdrücklich immer wieder gesagt, ich nehme das gerne an, ich war auch sehr stolz drauf, aber auch im Namen der Mitarbeiter des Instituts. Das war damals ein wichtiger Punkt, zumal, auch das muss man ja noch mal deutlich sagen, es Überlegungen gab, die rein persönlich begründet waren von unserem geliebten Herrn Rektor, das Institut gleich aufzulösen. Also das war ein Schuss nach hinten, der ist nach hinten losgegangen.
Einige Ihrer Bücher kenne ich und ich habe beim Lesen das Gefühl, da schreibt einer, dem macht es Spaß zu streiten. Sind Sie streitlustig?
Ach, nicht mehr so wie früher. Nicht? Ist so die Altersmilde setzt sich schon auch schon erkennbar in meinem hohen Alter, wenn ich das mal so etwas salopp formulieren darf. Nein, was ich nie gemocht habe, das hat auch ein bisschen mit meinem Background zu tun, wo ich herkomme. Da musste man sich einfach durchkämpfen und da gab es weder Beziehungen noch den weichen Weg. Und wenn ich irgendetwas nicht mag, um das mal so zu formulieren, ist keine klare Antwort. Also dieses viel zitierte Ja, Nein, eventuell. Also schon klar und deutlich, das ist auch so, das war seit über 20 Jahren die Richtlinie in unserem Institut. Wenn Ihnen etwas nicht gefällt, bitte auf den Tisch, das wird diskutiert und dann haben wir das möglicherweise gelöst. Und wenn Sie sagen, der Streitlustige, das weiß ich nicht. Thesen muss man auch formulieren. Man kann auch nicht, gerade als Zeithistoriker, ich habe immer gesagt, Zeithistoriker hat ein Problem. Nach einer Weile, entweder, wenn er gesehen hat, was intern in den Akten steht, die nicht für den Zeithistoriker geschrieben worden sind, sondern die hat man halt nach 30, 40 Jahren, und was öffentlich verlautbart worden ist, die Diskrepanz zwischen dem, da gibt es für den Zeithistoriker nur zwei Möglichkeiten. Entweder er hängt seinen Beruf an den Nagel oder er wird Zyniker. Und ich habe schon vor langer Zeit beschlossen, dann doch lieber Zyniker zu werden. Und ich gebe Ihnen recht, manchmal habe ich, noch, als ich noch jünger war, habe ich das noch mit größerer Freude gemacht, schon so ein bisschen reingepiekst in irgendwelche wohlbestallten Meinungen der älteren Herren und auch der Parteien und der Politiker. Wissen Sie, ich bin kein Mensch, der in seinem Kämmerlein sitzt und vor sich hin studiert oder schreibt. Ich komme vom Rundfunk, meine Arbeiten, die ersten Dissertationen sind über Rundfunk. Ich habe Rundfunk gemacht, Live-Sendungen. Und wenn ich ehrlich bin, ich verstehe meine Aufgabe als nicht als Leiter eines Instituts, sondern als Lehrer, wenn Sie so wollen, junge Leute, und das ist mindestens dreimal in der Woche so, seit 1971 oder 70, junge Leute zu kritischem Selbstbewusstsein hinzuführen. Sie sollen alles hinterfragen und ja nicht irgendwelchen Rattenfängern nachlaufen. Das ist so ein bisschen meine Aufgabe.
Ich habe in einer Zeitung gelesen einen Satz, den Sie über sich selber gesprochen haben. Ich bin total langweilig. Sehen Sie sich wirklich so? Oder ist das nur ein Understatement?
Das war ein Understatement. Das war so, man kokettiert ja so ein bisschen, nicht? Das wurde dann, und dann wurde die nächste Frage, ist, glaube ich, was schauen Sie mit Fernsehen? Und dann habe ich gesagt, ich schaue mit meinem Sohn SpongeBob. Und das hat dann in der Universität Wellen geschlagen. Ich könnte Ihnen Geschichten erzählen. Das ist einfach atemberaubend. Na, ein bisschen Understatement schon. Ich bin also langweilig in dem Sinne, dass ich also kein guter Partner bin beim Segeln oder beim Golfspielen oder beim Bergsteigen oder sowas. Also das ist nicht mein Ding. Vielleicht ist das alles ein bisschen übertrieben, was ich mache. Aber ich habe in einem anderen Interview mal gesagt beim ORF, da kam die Frage mit der Pension, das ist ein Unwort für mich, dass ich mein Arbeitszimmer zu Hause genauso eingerichtet habe wie das in der Uni. Und ich eigentlich nie genau wüsste, ob ich nur in der Uni bin oder zu Hause, immer noch am Arbeiten. Da ist ein bisschen was dran, ein bisschen übertrieben. Man kokettiert ja auch ein bisschen. So langweilig bin ich auch wieder nicht. Aber ich bin ein Langweiler, was bestimmte Dinge betrifft, die für andere ganz wichtig sind. Die sind für mich vollkommen unwichtig. Also es betrifft also manche, die haben also Gourmets und Essen und Kleidung. Das ist für mich alles so total unwichtig. Also ich gehe mehr zum Kern der Sache.
Wir haben den Medienmenschen Rolf Steininger schon kennengelernt. Bücher schreiben, Zeitungsartikel veröffentlichen, Radio, Fernsehen. Gibt es ein Medium, wo Sie sagen, das macht mir am meisten Spaß?
Ich mache zurzeit mit meinem Kollegen und Freund vom Westdeutschen Rundfunk, wir haben den Auftrag bekommen von der ARD, also das ist im ersten Programm in Deutschland, für 2009 eine 12-teilige Fernsehserie zu machen. 12 mal 45 Minuten über Deutschland nach 45, wir nennen das die Bonner Republik. Ich habe schon viel Fernsehen gemacht, auch mit meinem Kollegen, und ist ein anderes, vollkommen anderes Medium. Sie müssen anders schreiben und reden. Sie haben da 18 Sekunden, da muss das einfach hin, da können Sie nicht nur 3 Seiten Fußnoten machen. Also ich habe auch viel Rundfunk gemacht, eigene Features und so. Warum ist es so, dass im Fernsehen, egal in welchem Fernsehen, es ganz selten Programmmacher mit gestandenen, richtigen Anführungszeichen Historikern zusammenarbeiten können? Weil für den normalen Historiker ist Fernsehen eigentlich nicht das richtige Medium. Ich kann ja auch sagen, warum. Das wird gesendet, dann ist es weg. Und der Rundfunkmann, der macht schon das Nächste. Aber als Historiker möchten sie das, was sie gemacht haben, greifen, sehen, schauen. Und für mich war es immer etwas anderes, weil ich habe diese Sendungen, die wir über Hiroshima und über Kalten Krieg und über Deutschland und was weiß ich alles gemacht, die habe ich im Laufe der Jahre als Hochschullehrer permanent eingesetzt im Unterricht. Von daher war es nicht ganz so schlimm. Aber das ist mit ein Grund. Und wir machen jetzt diese Sendung. Wenn wir sie senden, dann bin ich also kurz vor der Emeritierung und sage, gut, das war's, so das Abschließende. Aber auch ein bisschen, wenn Sie den Unterschied sehen, Sie machen ein Buch, eine Aktedition, ungeheuer viel Arbeit. Und wenn Sie Glück haben, kauften das, also werden dann 200-300 Exemplare verkauft. Das ist das eine. Da können Sie dann sehr zufrieden mit sein. Ich bin eigentlich nicht damit zufrieden. Also meine kleinen Bücher über die deutsche Geschichte, die sind 40.000 Mal verkauft worden. In deutschen Gymnasien gibt es im Abitur- oder Matura-Aufsatz Fragen aus meinen Büchern. Das habe ich gerne, das mache ich gerne. Und wenn Sie Fernsehen machen, wir haben damals eine Sendung gehabt, da waren 5 Millionen Zuschauer. Also verstehen Sie, das ist so eine etwas schwierige Situation. Ich sage immer, man muss alles können. Man muss mit Fußnoten schreiben können, ohne Fußnoten schreiben können, Rundfunk und Fernsehen machen können. Da haben Sie überhaupt keine Chance für Fußnoten. Und Sie müssen ganz konzentriert, zack, auf den Punkt, es so formulieren, dass die Leute das verstehen, abends um 7:45.
Was macht Rolf Steininger, wenn er nicht gerade arbeitet?
Dann arbeitet er. am nächsten.
Ich habe es mir nicht getraut zu sagen.
Na, es ist noch nie irgendein Stillstand eingetreten. Man kann auch da nicht Nein sagen. Nicht? Also ich bin gesagt, na, ich mache jetzt Konferenzen nur noch, suche mir nur noch die Rosinen raus. Ja, was sind denn die Rosinen? Also jetzt waren wir, vor ein paar Wochen waren wir in Jerusalem, jetzt in 14 da in Moskau. Davor in USA, alles mühsam, aber sie können nicht Nein sagen, weil die Leute wollen sie sehen. Und das ist ja auch ein bisschen, in Anführungszeichen, Belohnung für die eigene Arbeit. Nicht? Und alle Langeweile tritt da nicht ein. Pläne haben wir auch und das geht halt immer so weiter.